Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Insta Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. In dieser Episode spreche ich mit Paul Voss. Der ehemalige Straßenprofi und Mitglied des Besenwagen-Podcasts ist vor gut anderthalb Jahren in den Gravel-Sport gekommen. Wir sprechen über seine Erfahrungen, was er gelernt hat, was er vielleicht nicht mehr machen würde und über die anstehende Saison. Und natürlich auch über die anstehende inoffizielle Weltmeisterschaft des Gravel-Sports, das Unbound. Herr Paul, vielen, vielen Dank, dass du dir auch heute wieder die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo bist du gerade? Wo erreiche ich dich?
Ich bin gerade in Kalifornien, in Los Angeles, um genau zu sein, in Silver Lake, in dem Stadtteil. Und bin hier noch bis morgen Mittwoch und fahre dann weiter nach Texas, um da zwei weitere Gravel-Rennen zu fahren.
Okay, das heißt, du bist jetzt quasi schon so Pre-Season beim Rennen fahren oder was war bis jetzt dein Programm, wie lange bist du schon unterwegs und was kommt jetzt noch?
Genau, also ich bin im März schon ein Bikepacking-Event gefahren auf den Kanaren über 5 Kanarische Inseln, dann ein paar Straßenrennen in Deutschland zur Vorbereitung hier auf die USA und bin jetzt seit anderthalb Wochen in den Staaten, habe hier am Wochenende ein großes Gravel-Rennen gefahren, was gut lief bis zur Hälfte, bis ich gestürzt bin und dann aussteigen musste. Und fahre dann jetzt quasi weiter zu den nächsten Rennen und in einem Monat findet eigentlich auch schon das Highlight statt mit Unbound in Kansas.
Genau. Du bleibst aber jetzt nicht so lange. Oder?
Nee, genau, ich flieg am 14. fahre ich das letzte Rennen von diesem Block und dann fliege ich nach Hause. Ja. Und fliegt dann für Kansas wieder zurück. Ist einfach viel zu teuer, hier zu bleiben. Also das ist nicht ganz im Budget drin, hier anderthalb Monate zu verbringen.
Und Deutschland um die Jahreszeit ist ja auch traumhaft.
Das stimmt,
genau. Ist ja relativ spannend. Kurz nochmal zu deinem Sturz. Hast du dir irgendwas getan oder einfach nur ein bisschen aufgeschlagen?
Ja, so Rad ein bisschen demoliert und halt meine linke Körperseite, so Hand ist geschwollen, so gerade als ich in die Hände klatschen musste dreimal, habe ich mich auch wieder daran erinnert, dass da ja was ist. ist aber alles okay, also jetzt nichts Traumatisches, halt so typische Sturzwunden einfach.
Okay, du kommst ja eigentlich aus dem Rennradbereich und bist jetzt hast eigentlich so das letzte, also das erste Jahr so voll Gravel hinter dir. Und als wir das letzte Mal gesprochen haben, da bist du gerade ins Gravel gestartet. Du hattest schon sehr, sehr viele Pläne auf dem Zettel. Es ist aber noch gar nicht so viel passiert. Jetzt schaut es ja irgendwie ganz anders aus. Du hast letztes Jahr wirklich sehr, sehr viel gemacht. Einige von den Plänen umgesetzt. Einige Rennen gefahren. Wie geht's dir jetzt mit diesem Graveln? Also, macht's Spaß?
Also Spaß macht es auf jeden Fall. Es ist natürlich jetzt so in seinem eigenen Projekt oder Team unterwegs zu sein, wesentlich komplexer als vorher, wo man irgendwie in der Struktur war. Aber ja klar, also es ist jetzt keine große Umstellung vom Straßensport, Radsport, so was das Training angeht. Und es ist natürlich in dem Sinne komplexer, dass ich halt das ganze Gereise und man weniger Informationen hat über Rennen und was dann die Vorbereitung angeht. Aber ich finde es eigentlich ganz spannend und auch dieses sich selbst kümmern müssen gefällt mir eigentlich. Von daher ist bis jetzt eigentlich nur positive Erfahrung und genieße das Gravel-Leben und das Resultate nicht ganz so im Vordergrund stehen wie vielleicht beim Straßenrennen, sondern auch so ein bisschen das Drumherum wichtig ist.
Ja, ich denke, das kann man auch einfach nicht nach einem Jahr schon direkt erwarten, weil da ist ja schon eine ganz gute Lernkurve und eine ganz gute Umstellung. Aber das war tatsächlich was mich interessiert hat. Also du bist ja vorher im Profiteam gefahren. Ich glaube, wir können sagen, die ist ja so ein bisschen der Arsch hinterhergetragen worden, wie allen Profis. Jetzt ist es halt wirklich so, du musst dich sehr, sehr viel um eigene Sachen kümmern. Und ich habe die Erfahrung, dass es mit vielen Athleten ein bisschen schwierig ist, wenn die sich um eigene Sachen kümmern. Wie ist das für dich? Strugglest du ein bisschen oder denkst du so, ja, endlich kann ich so mein eigenes Ding machen?
Nee, ist schon eher, dass ich sage, endlich kann ich mein eigenes Ding machen. Aber natürlich muss ich schon sagen, dass es auf jeden Fall intensiver ist, ne? Also die Zeit, die man für Dinge aufbringen muss und dann nebenbei noch trainieren. Also das Training an sich ist ja eigentlich schon ein Job, plus dann halt eben der Job neben dem Job und dann habe ich noch andere Jobs nebenbei. Also so was mein Zeitkonto angeht, das ist alles gerade ziemlich begrenzt und auch ein bisschen am Limit, wo ich dann auch wirklich gucken muss, dass es nicht zu viel wird und ich vielleicht auch einige Projekte ein bisschen zurückschrauben muss, weil man unterschätzt dann doch diesen Part des Trainings sehr, sehr doll, weil wenn du 5 Stunden auf dem Rad bist, kannst du 5 Stunden lang eigentlich nichts anderes machen.
Ja.
Das ist zwar schön, Rad zu fahren dann in dem Moment, aber dann bleiben natürlich andere Sachen liegen, die dann irgendwie auch von einem erwartet werden. Von daher ist es auf jeden Fall eine Challenge, aber ich mag Challenges und ich würde es auch nicht zurückgehen wollen in eine organisierte Struktur, sondern weiterhin alleine das organisieren wollen, ja.
Was würdest du sagen, was ist so der größte Unterschied zwischen einem Gravel-Rennen und einem Rennradrennen, wenn es wirklich um das Rennen geht? Also natürlich, klar, wir wissen, ne, Gravel und dies und das, aber so Mindset und alles drumherum, was würdest du sagen, ist der größte Unterschied?
Also ich meine, jedes Gravel-Rennen ist irgendwie auch nochmal anders, also wie man dann halt quasi daran geht, dass taktisch gefahren wird und so. Aber es ist schon sehr vergleichbar mit einem Straßenrennen und es wird jetzt auch immer strukturierter, die Rennen an sich und das Level höher. Von daher ist eigentlich schon so mit der größte Unterschied, dass du halt dich selber verpflegen musst. Ne? Also du halt gucken musst, wo du das Essen herbekommst und das Trinken. Du hast zwar eine Support-Crew irgendwie am Straßenrand, aber ist jetzt nicht so, dass ein Auto hinterherfährt. Wie bei den großen Rennen. Von daher ist so wirklich so dieses Organisieren innerhalb des Rennens anders. Und natürlich dann der Offroad-Anteil, aber sonst ist schon sehr viel zu vergleichen mit einem Straßenrennen. Ja.
Okay. Taugt dir das, dass es jetzt professioneller wird? Oder denkst du so, ach komm, ich bin jetzt irgendwie da hingegangen, weil es halt eben nicht so professionell ist?
Nee, das taugt mir schon. Also ich meine, ich bin ja auch so ein bisschen hängen geblieben, was die Performance-Seite angeht. Also ich rede mir mal ein, dass es mir nicht wichtig ist, aber natürlich ist es mir irgendwo dann doch schon wichtig. Es ist einfach auch Adrenalin, ne, was freigesetzt wird und dann, genau, von daher, keine Ahnung, also ich finde es gut, dass es so ist und ist auch eindeutig, ne, überall, wo sich Geld ansammelt, wird die Performance höher, also, und wird drum konkurriert und von daher, in diesem Gravel-Sektor ist ein gewisses Geld vorhanden schon und es wird, glaube ich, auch eher tendenziell mehr, gerade in den Staaten. Von daher wird natürlich auch das Leistungsniveau steigen. Aber das Interessante beim Gravel ist ja wirklich über dieser Richtung, wie sich es gerade entwickelt, dass die Leistung nicht vordergründig ist, sondern halt dann auch so Dinge wie man sich medial präsentiert, also was man selber so an Content produziert und so. Also es ist so ein Mix aus, obwohl ich das Wort nicht mag, aber Influencer sein und eigentlich Rennfahrerin und genau, ich versuche das auch gerade irgendwie geschmeidig zu kombinieren, wobei man echt auch aufpassen muss, worauf man den Fokus legt, weil immer nur Storys erzählen und dann am Ende das nicht irgendwie hinterlegen zu können mit irgendwas, ist auch nicht schön.
Vor allem, das ist ja einfach nochmal ein Job. So, ne? Also dann ist es Training ein Job, das Rennfahren ist ein Job und Content kreieren ist halt einfach nochmal ein Job. Und dann wird es halt auch irgendwann echt echt viel, ne? Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, da warst du eigentlich kurz vor deiner Deutschlanddurchquerung und das war ja so das erste Bikepacking-Adventure, was du so gemacht hast. Und du hast jetzt nicht so super viel Glück, glaube ich, im Wetter gehabt, oder? Wie ist es dir da ergangen?
Nee. Boah, wie ist es mir ergangen? das war... Ich hatte so alle Jahreszeiten innerhalb der 4 Tage und es hat Spaß gemacht, war schön, war glaube ich auch so in der Wahrnehmung eine wichtige Sache, die ich da gemacht habe. Ich würde es jetzt so natürlich jetzt nicht normal machen, ich würde es ein bisschen besser planen, bessere und mehr Klamotten mitnehmen. Es war eine gute Sache und ich meine, am Ende habe ich auch so ein bisschen dieses Projekt Outside und deswegen gestartet, um Leute irgendwie dazu zu bekommen oder zu motivieren, selber auch mal Rad zu fahren und ein bisschen an die Grenzen zu gehen. Und ich glaube, das habe ich damit auch erreicht, weil ich dann doch schon einige Zuschriften hatte von Leuten, die irgendwie dann was Ähnliches gemacht haben oder die Route andersherum gefahren sind. Von daher würde ich von der Seite sagen, dass es auf jeden Fall auch ein Erfolg war. Auch wenn es für mich natürlich am Ende sehr kalt war.
Ja, also man hat also das Gefühl, dass du auf alle Fälle zumindest mental da an die Grenzen gegangen bist, oder? Weil du sagst, du bist jetzt irgendwie ein paar Stunden gefahren, es ist eigentlich noch relativ früh morgens und es ist 1 Grad und du bist schon komplett nass. Das ist dann schon nicht so richtig spaßig, oder?
Ja, genau. Aber ich meine, ich hatte das auch bei Badlands, dann dieses Bikepacking-Rennen in der spanischen Wüste.
Ja.
Und wo ich dann auch irgendwie also über meine Grenze hinausgehen musste. Mhm. Ich finde es halt irgendwie gut oder auch richtig, auch den Leuten zu zeigen, dass nur weil man irgendwie mal Profi war, ein gewisses Leistungsniveau hat, dass es nicht automatisch heißt, dass einem alles irgendwie leicht fällt, ne? Ja. Dass man dadurch alles kann und so ein bisschen die Verwundbarkeit auch von Leuten, die ein gewisses Niveau haben, aufzuzeigen. Und deswegen, also ich bin jetzt auch kein Freund von nur irgendwie schönreden, sondern wenn es halt dann irgendwie in dem Fall kacke ist, dann ist es halt auch so. Kann man immer als negativ irgendwie erstmal wahrnehmen, aber am Ende ist es halt authentisch und ehrlich und von daher finde ich dann irgendwie das auch wichtig, den Leuten zu transportieren und ich glaube, dass man dann eher nochmal einen Bezug dazu bekommt, dass auch wir, also jetzt gibt es Leute, die sind natürlich noch viel, viel stärker und besser als ich, aber das ist halt auch am Ende nur Menschen sind, die dann irgendwo auch ein Limit haben und nicht nur Maschinen so und dafür sind, glaube ich, diese Projekte ganz gut, um das aufzuzeigen.
Ja, 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 ich denke auch, gerade das Authentische ist halt super, super wichtig, wenn man das macht, weil man muss halt einfach sagen, man möchte halt Leute motivieren zum Radfahren, aber da ist natürlich auch klar, es scheint halt auch einfach nicht jeden Tag die Sonne. Und aber es heißt ja nicht, dass es dann halt wahr, eben schlecht ist, ne? Du hast das Badlands schon angesprochen, was anders wie deine Durchquerung war, aber trotzdem super hart, einfach auf eine ganz andere Art. Was ist Badlands und wie kann man sich das vorstellen?
Genau, so Badlands ist 750 Kilometer, 16.000 Höhenmeter durch die spanische Wüste. Es fängt in Granada an und man fährt da einfach so durch, daher gibt es ja so mehrere Abschnitte von Wüsten um die Sierra Nevada herum. Mhm. Und man hat extreme Hitze einfach und auch Abgeschiedenheit, dass dann zum Teil für Stunden einfach kein Wasser verfügbar ist oder Essen. Und diese ganze Kombination macht es halt einfach extrem brutal und genau, es ist mittlerweile so, hat sich zu so einem Klassiker schon fast entwickelt, obwohl das Rennen noch nicht so alt ist. Mhm. Das Starterfeld und das Niveau ist auch extrem hoch und gut. Genau, also das ist halt, das war so für mich so persönlich die krasseste Challenge, weil ich einfach so mega dehydriert war, zu schnell angegangen, zu wenig zu essen dabei, zu wenig zu trinken und dann halt so komplett ans Limit gegangen bin und drüber hinaus, wo ich dann einfach auch, keine Ahnung, nicht mal mehr 100 Watt fahren konnte, also so wirklich komplett fertig.
Ja.
Und von daher, das ist ich kann es ja, glaube ich, allen Leuten empfehlen, die landschaftlich ein bisschen was sehen wollen, was sie so noch nie in Europa gesehen haben, plus auch sich gerne quälen möchten. das kriegt man da beides. Aber ja, es ist ein mega schönes Event und wirklich sehr empfehlenswert.
Ja. Hm. 750 Kilometer fährt man jetzt ja nicht so richtig am Stück. Bei dem Rennen geht es nicht nur darum, wie bekomme ich Wasser in den, oder wie bin ich wassersparsam in den Stellen, wo es eben nichts gibt, wie verpflege ich mich vernünftig, weil über so eine Zeit ist es ja auch super schwierig, sich einfach vernünftig zu verpflegen, sondern wie mache ich das auch mit dem Schlafen, weil irgendwie muss man ja schon sich ein bisschen ausruhen. Wie hast du das gemacht und wie ist es dir damit so ergangen?
Genau, also es gibt Leute, die fahren extrem leicht, die haben nicht mal irgendwas zum Schlafen mit, nur so ein Notfalldecke, wie man sie von so einem Unfall dann kennt. Genau das und einige haben halt Zelte und Isomatte und Schlafsack mit, je nachdem, wie lange man plant, unterwegs zu sein. Ich hatte selber eine Isomatte und einen Schlafsack mit, den ich aber nicht genutzt habe, weil ich mich dann immer entschieden hatte, ein Hotel zu nehmen. Weil ich halt gerade auch die erste Nacht, wo ich da so über ein Limit war, dass ich halt vernünftig schlafen musste einfach.
Okay, das war aber nicht von vornherein dein Plan,
Hotels. Nee, okay. Das war es nicht, nee, genau. Und du darfst es auch im Vorfeld nicht planen, wo du anhältst. Also okay. Das ist so, das überprüft natürlich keiner, aber das ist so der Ethikcode, dass man losfährt und dann quasi während des Fahrens entscheidet, was man macht. Mhm. Und ich war halt so über den Punkt, dass ich halt dann gesagt habe, okay, gut, ich brauche ein Hotel. Ich habe halt auch 10 Stunden geschlafen. demzufolge war ich dann auch sehr weit hinten in der Gesamtwertung.
Ja.
Genau, also man versucht so den Schlaf auf das Minimum zu reduzieren, was bei mir jetzt nicht ganz so geklappt hat. Aber dann zum Beispiel der Sieger und die Siegerin, die schlafen dann halt gar nicht, ja, fahren halt komplett durch und machen so Powernaps während den Pausen, einfach so 20, 30 Minuten. Und das habe ich noch nie gemacht, so in dem Extrem. Ich würde das auch gerne mal probieren. So dieses Jahr, als ich Gran Guanche gefahren bin über die Kanaren, das kam dem so ein bisschen entgegen oder war so ein bisschen in die Richtung mit kaum schlafen. Aber das ist schon krass, wie dein Körper einfach so in so einem kompletten, ja, so als, also ich habe jetzt noch nie Drogen genommen, aber so muss ich es anfühlen. Du bist halt so komplett so in der Parallelwelt unterwegs, auch von der Wahrnehmung her. Das ist schon krass, ja.
Ja, ich glaube, das ist auch total schwierig. Also mit diesen kurzen Naps kann man, glaube ich, schon das über eine ganze Zeit machen. Hier dieser Extremsegler Boris Herrmann, der hat das über 3 Monate gemacht bei der Weltumsegelung. Aber der hat das halt auch einfach jahrelang vorher trainiert, oder? Das ist das ist schon crazy. Ich glaube, man muss den kompletten Körper umstellen. Wie ist es denn, wenn du jetzt nochmal so Sachen planst? Was hast du gelernt und was stellst du vielleicht eben auch um?
Oh, ja, also was ich gelernt habe, ist einfach, dass ich konservativer fahren muss, um einfach Energie zu sparen. Mhm. Ich bin halt sonst eigentlich immer viel zu euphorisch an die Sachen rangegangen. Und dann natürlich das Training umstellen, in dem Sinne, dass man viel mehr Grundlage machen muss, mehr Stoffwechseltraining, also der Motor muss groß sein und wenn man schnell fährt, so wenig Energie wie möglich verbrennen. Und das natürlich konträr zu dem, wie auch in den Straßenrennen zum Teil strukturiert ist, was natürlich viel intensiver ist und auch kürzer. Mhm. Von daher ist natürlich das Thema, was wir eben gerade schon hatten, mit dem Zeitkonto, was man hat, ist natürlich, wenn man sich auch körperlich spezialisiert, hat man eh eigentlich ein relativ großes Trainingspensum, plus halt natürlich auch die Arbeit drumherum. Genau, von daher ist das so die größte Änderung, wirklich mehr so diese längeren Sachen und Tempo-Geschichten, als dann wirklich so das Hochintensive, ja.
Aber trainierst du dann eben auch Sachen abseits vom Radfahren, also vernünftig schnell einschlafen, dich über so eine Geschichte zu ernähren, also das machst du so wie bisher auch?
Genau, also weil bei mir ist ja auch so, ich bin jetzt dieses Gran Guanche gefahren, letztes Jahr Badlands, vielleicht fahre ich noch ein zweites Bikepacking-Ding dieses Jahr im Baskenland. Also von daher, das ist jetzt auch bei mir gar nicht so viel. Ich bin ja eher bei den Rennen unterwegs. Daher habe ich jetzt nicht angefangen, das zu trainieren. Aber man kommt da wirklich sehr, sehr schnell rein. Also man muss, glaube ich, auch ein Talent dafür haben, für dieses Schlafdefizit, damit gut umzugehen. Mhm. Das habe ich jetzt nicht. Also ich brauche schon einen Schlaf.
Geht mir genauso.
Es gibt aber einfach Menschen, ne, die können damit sehr gut umgehen. So. Ja. Und ich glaube, das ist dann auch so wieder ein Talent. Ja,
ja, auf alle Fälle. 2022, du hast jetzt ein Jahr lang wirklich viel gelernt, bist einige Rennen gefahren. Du hast jetzt schon gesagt, das Highlight steht jetzt schon demnächst an, das Unbound Gravel, riesen Gravel-Event. Wie gehst du damit um, dass du jetzt bei solchen Rennen startest?
Boah, eigentlich wie mit jedem anderen Event. Also ich, natürlich bedarf es mehr Vorbereitung und irgendwie auch so Research, was die Strecke angeht, welche Reifen nutzt man. Ich meine, da ist ja auch bei Schwalbe irgendwie 1000 Möglichkeiten.
Ja.
Von daher, klar, es bedarf viel mehr eigener Arbeit im Vorfeld. Aber sonst ist der Approach eigentlich gar nicht unbedingt so ein anderer. Man muss sich natürlich damit befassen, wie viel Essen braucht man, welches Essen braucht man und all solche Dinge, die, wie du vorhin schon sagst, sonst irgendwie einen hinterhergetragen wurden. Ja. Genau, aber sonst ist da die Herangehensweise eigentlich gar nicht so viel eine andere. Ja.
Ich denke mir, das Unbound Gravel kann man schon so ein bisschen als die inoffizielle Weltmeisterschaft des Gravelfahren aktuell bezeichnen, oder? Bist du denn, also da starten so unglaublich viele Leute und es gibt natürlich eine Handvoll, die wollen das Ding gewinnen und es gibt halt einfach ganz, ganz viele Leute, die wollen das Ding einfach nur überleben. Startest du jetzt durch deinen Namen und durch deine Vergangenheit schon relativ weit vorne, dass du wirklich Chancen hast, um den Sieg mitzufahren?
Ja, also der Name und die Vergangenheit spielen gar nicht so die Rolle. Ich hoffe natürlich, dass, keine Ahnung, also am Ende, ne, das ist jetzt auch schon bei mir ein bisschen her mit der Karriere, geht es einfach darum, dass ich, ja, wie soll man sagen, also, dass ich ihn jetzt gut trainiert habe im Vorfeld, ja, und da alles richtig gemacht habe. Und ich hoffe natürlich, dass ich vorne mitfahren kann. Jetzt am Wochenende bei dem Rennen war ich auch in der Lage mitzufahren. Von daher bin ich jetzt schon zuversichtlich, aber was vorne mitfahren dann am Ende heißt, von der Platzierung her, weiß ich nicht. Das sind ja so viele Faktoren und anbauend ist halt dann auch irgendwie 10 bis 11 Stunden lang,
ja.
Was auch eine extreme Belastung ist, aber trotzdem hohes Tempo, ja. Und ich meine, mit Mailand San Remo 300 Kilometer oder mit irgendwie 6,5 Stunden oder sowas auf der Straße und dann hast du hier bei Anbauen fährst du 310 oder 320 Kilometer und das sind irgendwie so ein 10, 11 Stunden, das ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer, ja. Und von daher, ich bin gespannt, auch das erste Mal so lange, so schnell zu fahren, was natürlich die Bikepacking-Events, du fährst ja wesentlich kontrollierter, ne? Du machst ein eigenes Tempo und kannst den Effort selber einteilen, aber bei so einem Rennen, wenn du nicht, also wenn du vorne mitfahren willst, musst du ja reagieren auf andere. Und das macht es dann wiederum sehr komplex und interessant, auch rauszufinden, was am Ende möglich ist. Ja,
ja, und ich denke auch, also ein großes Ding beim Unbound Gravel ist ja, dass Defekte halt auch einfach eine große Rolle spielen. Wenn du jetzt beim Bikepacking-Event bist, da hast du zum einen nicht so den super Druck. Auf der anderen Seite hast du aber dieses Zusatzgewicht am Rad, was du beim Unbound ja nicht hast, was natürlich auch nochmal auf Reifen, auf Felgen und so geht. Das heißt, wahrscheinlich kannst du ja jetzt schon ein bisschen mehr am Limit fahren, oder?
Ja, genau. Also ich, natürlich ist das Bikepacking-Zeugs mittlerweile auch alles so leicht, dass die, das zusätzliche Gewicht gar nicht so krass ist. Aber ja, auf jeden Fall. Ich meine, du gehst so ein anders, Rad verhält sich auch komplett anders. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass hier die Gravel-Rennen bis jetzt auf das am Wochenende, was war sehr technisch, aber eher eigentlich viel geradeaus sind, ne? Und weniger in die technischen Parts entschieden werden, als dann wirklich über die reine Power und Pannsicherheit.
Ja.
Von daher, ist es irgendwie auch schwer, da im Vorfeld zu sagen, okay, wie kann es laufen und genau, ja.
Aber hast du dich jetzt bei den Rennen für ein Setup, vor allem für ein Reifen-Setup entschieden oder wechselst du von Rennen zu Rennen und hast du dich für das Anbauen schon festgelegt, was du für Reifen fahren wirst?
Ja, genau, da habe ich schon mich festgelegt, da kommt auch was Neues von Schwalbe für das Rennen und von daher, genau, da freue ich mich drauf und jetzt hier zum Beispiel im Rennen am Wochenende habe ich leider die falsche Reifenwahl getroffen, einfach aufgrund dessen, dass ich davon ausgegangen bin, dass es so ist wie letztes Jahr, bin halt hier angereist und dann war die Strecke schon sehr, sehr anders zum Teil. Das ist halt dann so ein bisschen ein Nachteil, wenn du aus Europa kommst und du einfach nicht diese Anzahl an Reifen mitnehmen kannst. Also kannst du schon, aber das kostet dann dementsprechend Übergepäck. Und ich bin eh schon angereist, jetzt wenn ich auswandern möchte. Von daher ist das so ein bisschen das Risiko wirklich oder auch der Nachteil dann für Leute, die aus Europa kommen, wenn man sich da auf irgendwas festlegen muss im Vorfeld. Aber ja, klar, gerade das Reifensetup ist schon immer extrem wichtig bei den Rennen. Ja. Und da probiere ich auch viel rum im Training und gucke, was wann passen könnte. Und man schaut sich Bilder an von den Austragungen zuvor, um zu sehen, was fahren die anderen eigentlich. Und genau, so ein bisschen Research muss man da machen.
Ja, ich denke auch Druck und so ist eine schwierige Sache, weil je nachdem, wie die Strecke ist und wie steinig die ist, ne, bist du da auch, dass du hin und her wechselst und was für einen Druck fährst du so meistens?
Ja, ich wechsle viel hin und her und ich kann das gar nicht so sagen, was für einen Druck ich fahre, wo ich eigentlich nie messe. Ich mache halt dann irgendwie so, keine Ahnung, 3 Bar auf oder sowas und dann lasse ich ab und gucke, so wie es sich gut anfühlt. Aber jetzt bin ich zum Beispiel am Wochenende bin ich in einem Pro One, also Schwalbe Pro One, in 32 mm gefahren mit 3,5 Bar. So. Das war so okay, bis halt zu den Passagen, wo es halt eher fast schon Mountainbike-mäßig war. Und bei dem G1R zum Beispiel, da fahre ich immer so zwischen, ja, keine Ahnung, irgendwas, alles zwischen 2 und 2,5 Bar eigentlich. Und das funktioniert für mich ganz gut, aber dann so die Feinabstimmung mache ich eigentlich wirklich mit der Hand, mit dem Gefühl vom Druck her, als dann zu messen.
Ja, okay. Du hast schon gesagt, ist es für Europäer ein bisschen schwierig, wenn du darüber reist, weil da drüben ist halt einfach eine riesige Szene, die haben halt auch mehr können sich irgendwie ein bisschen besser darauf vorbereiten. Warum ist das ganze Thema in Europa noch nicht so angekommen?
Das weiß ich gar nicht so. Also erstmal gibt es natürlich hier viel mehr Gravel-Straßen an sich, die man einfach fahren kann. Also abseits der Rennen oder Events ist es halt einfach einfacher, hier mehr Zugang zu haben. Und keine Ahnung, ich meine, es ist ja meistens so, dass die USA irgendwie so ein bisschen Vorreiter ist in gewissen Bereichen. Und das beim Gravel jetzt auch so. Und in Europa fängt es jetzt ja an, die UCI macht ein paar Rennen. Jetzt am Wochenende in Spanien war ein großes Rennen und von daher, das wird jetzt kommen und ich glaube, das wird auch sehr, sehr schnell kommen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich im nächsten Jahr schon wesentlich mehr Rennen in Europa fahre und vielleicht noch einmal rüberfliege in die Staaten, vielleicht unbound.
Ja.
Weil das gerade schon rasant wächst. Wir hängen da ein bisschen hinterher, aber dafür geht das jetzt, glaube ich, gerade vom Gefühl her umso schneller.
Das Tolle an so Rennen in den USA, Belgian Waffle Race und all dieses, ist ja die Stimmung dahinter. Also alle freuen sich, dass die Leute ins Ziel kommen. Es ist einfach eine große Party danach. Es wird relativ viel Bier getrunken. Denkst du, dass die Stimmung übertragbar auf Europa ist? Weil wir trinken auch sehr gerne Bier.
Ja, und wir essen, glaube ich, auch sehr gerne Waffeln in der Region. Ja, ja gut, ich meine, ich glaube schon, ne, also du musst halt irgendwie, also die Organisatoren, die müssen halt irgendwie eine Stimmung kreieren um das Event herum. Also ich glaube, das ist elementar, wenn du da jetzt ohne Helene Fischer zu nahe zu drehen, wenn du jetzt Helene Fischer spielst und so dieses Oldschool deutsche Radrennen da einfach abspielst und das in neuem Gelände, dann wirst du damit keinen Erfolg haben. Wenn du es auch so ein bisschen wie ein Event aufziehst, den Leuten auch was bietest abseits des Rennens, ja, also dass auch die Teilnehmenden einfach was erleben können. Ich glaube, dann kann das bei uns auch schon ankommen, weil wenn du ja jetzt guckst, so Frankfurt-Eschborn am Wochenende oder Eschborn-Frankfurt, wie viele ZuschauerInnen da auch wieder waren und die Stimmung war ja auch mega. Von daher, selbst in Deutschland ist das Potenzial ja da, da irgendwie auch so eine Party draus zu machen. Aber es muss halt dementsprechend organisiert sein und man muss, glaube ich, kreativ als Veranstalter da auch rangehen.
Ja, ja, das glaube ich auch. Du hast ja mit diesem ganzen Projekt Outside, möchtest du ja auch Leute motivieren, rauszugehen, aufs Rad zu gehen und du möchtest auch deine Erfahrungen eigentlich teilen. Deshalb nimmst du auch in dieser Gravel Night teil und ja, teilst eigentlich deine Erfahrungen über das Thema Reifen. Was kann man sich unter der Gravel Night vorstellen?
Okay, jetzt Plädoyer jetzt für die Gravel Night zu halten. Weiß ich nicht, ob ich dazu ob in der Lage bin. Also im Prinzip ist es ja so ein Sammelsorium an Menschen, die in vielen Bereichen einfach Ahnung haben. dass ich jetzt zum Thema Reifen rede, ist dann eher so auch ein bisschen, weil mich das interessiert, aber natürlich die ganz große Ahnung habe ich nicht, weil ich weiß nicht, wie man Reifen entwickelt. genau, aber gibt es halt von verschiedenen Bereichen natürlich einfach Hilfestellung, ne? Wie man das richtige Rad sich aussucht, in meinem Fall den richtigen Reifen, einfacher Zugang zu diesem Sport und Tipps und Tricks und vielleicht auch Ansichten von verschiedenen Personen in diesen Sport hinein. Von daher ist es natürlich gut, dass solche Veranstaltungen auch gibt, dass das Interesse dann auch da ist. Weil ich glaube, dass das noch viel gesagt werden muss über das Gravel. Und ich glaube auch, nee, ich glaube nicht, ich weiß, jeder definiert Gravel für sich auch anders. Ja, also ich sehe es zum Beispiel anders als Leute, die dann einen Overnighter fahren oder sowas. Und das ist aber auch gut so. Und das ist ja auch das Schöne an Gravel, weil es ist ja wirklich divers. Man sagt es nicht nur so, es ist es ja wirklich, ja, dass du ja eigentlich alles machen kannst, was du willst. Ich meine, ich bin Gravelrennen mit dem Straßenrad gefahren, also zur Not geht das halt auch. Ne? Du kannst aber auch irgendwie mit einem halben Mountainbike natürlich an den Start stellen. Also deswegen, das ist ja auch die Besonderheit an Gravel und ich glaube, so die Gravel Night bringt dann einfach so mal diese ganzen verschiedenen Facetten zusammen mit verschiedenen Eindrücken und auch Expertisen. Ja,
ja. Ich denke, das ist auch was halt Leuten einfach hilft. Die ganzen Sachen, die du so auch erfahren hast oder wo du vielleicht auch gedacht hättest, wäre cool, auch das Formrennen noch zu wissen. so fürs nächste Mal. Da halt einfach schon ein bisschen organisierter an den Start zu gehen. Neben Unbound, was ist dein größtes Highlight dieses Jahr? Worauf hast du am meisten Bock?
Eigentlich ist es schon Unbound. Das ist schon so das Größte. Ich versuche mich noch für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, die erste UCI Gravel-WM, die soll irgendwann in Italien stattfinden, keiner weiß genau wann und wo, aber die soll wohl stattfinden und das wäre noch so das nächste Highlight. Natürlich ist jetzt irgendwie jedes Gravel-Rennen an sich schon cool zu fahren, aber auch da, wie vorhin schon erwähnt, dieses Zeitkonto, was man irgendwie so als so Selbstständiger in diesem Bereich hat, da muss man wirklich gucken, wo man dann irgendwie seine Ziele und seinen Fokus drauf setzt, weil sonst verheddert man sich sehr schnell und ich will ja irgendwie auch auf einem gewissen Niveau performen und daher würde ich jetzt mal so die beiden jetzt anbauen und dann so eine WM herausstellen, wo es mir schon wichtig wäre, gut zu sein.
Okay, cool. Hey, ich wünsche auf alle Fälle ganz viel Erfolg für Unbound. Drück dir die Daumen, dass du richtig weit, schön weit vorne reinfährst Und ja, ich hoffe, Danke. Wir hören uns ja bald wieder und du berichtest von dem Rennen.
Davon gehe ich aus, dass wir uns nochmal hören und berichte dann gerne natürlich von meinen Erlebnissen wieder.
Also, mach's gut. Dankeschön.
Danke dir. Danke. Ciao.